Assalamu alaikum und herzlich willkommen bei Radio Wilaya mit einem erneuten Wilaya, die Plenum, heute an der frischen Luft. Bruder Mahmoud, wir haben jetzt Schaban, Monat Schaban, der Monat Imam Mahdis, der Monat des Erlösers im Islam. Gibt es auch sowas im Christentum oder im Judentum oder in anderen Religionen?
Assalamu alaikum wa rahmatullah, Bruder Hassan. Wir haben nicht nur Monat Schaban gerade, wir haben heute auch Karfreitag. Ne? Also gestern war der 15. Schaban, der Geburtstag Imam Mahdis, alaihi salam, fällt zufällig fast zusammen mit dem Karfreitag der Christen. Das ist auch gleichzeitig ein Teil der Antwort auf die Frage, ob es auch Erlösergedanken in anderen Religionen gibt. Natürlich ist für die Christen Jesus Christus, wie Isa alaihi salam genannt wird, deren Erlöser, einmal historisch, aber auch in Zukunft erwarten sie seine Rückkehr.
Am Karfreitag wurde er ja gekreuzigt. Das ist ja die Vorstellung. Und ist das so deren Ashura, deren Karbala?
Es ist gewissermaßen deren Trauertag. Gestern war ja auch der Gründonnerstag. Das ist der Tag vor Karfreitag traditionell. Das ist der Tag, an dem laut christlicher Lehre Jesus seinen Jüngern angekündigt hat, dass er...
Da darf man ja nicht tanzen, ne, öffentlich.
Genau, es ist ein Trauertag, offiziell der höchste Trauertag, glaube ich, sogar bei den Christen. Man soll aus Rücksicht vor den Gläubigen, die diesen Trauertag begehen, keine großen Feierlichkeiten machen, außer halt im privaten Rahmen. Und
es gibt aber einige, die tanzen aus Protest, ne? Die machen das, weil sie, ja, ich weiß nicht, ob sie die Christen ärgern wollen, aber die tun das trotzdem. Die gehen in der Öffentlichkeit und tanzen dann.
Ja, die wollen schon die Christen ärgern, aber ich glaube, die wollen noch viel mehr. Die verpönen einfach alles, was heilig ist. Es gibt nichts für die, was wirklich Heiligkeit hat für gewisse Leute, und da geht halt auch der Respekt gegenüber Leuten, die etwas Heiliges haben, mit über den Haufen, mit diesem Unglauben an etwas Heiligen. Was ich persönlich sehr schade finde. Wir sind zwar keine Christen, aber ich habe als Muslim zumindest ein Verständnis dafür, dass die so einen Trauertag begehen möchten und dass diese Trauer auch nicht gestört wird. Bei 365 Tagen im Jahr ist das schon auszuhalten, dass es einmal im Jahr gewürdigt wird. Wäre natürlich schön, wenn wir das auch hätten, einmal im Jahr, dass der 10. Muharram auch hochoffiziell ein gesetzlicher Feiertag würde. Also zumindest ein gesetzlicher Ruhetag, nicht Feiertag. Dem ist aber aktuell nicht so.
Ich glaube, dieses Jahr haben die Christen diese Problematik nicht, dass einige Leute auf die Straße gehen und tanzen, weil durch Corona darf ja sowieso niemand so eine Disco oder öffentlich zusammen sein und dann tanzen oder sowas machen. Ne? Protestieren darf man ja eh nicht. Da haben sie ja dieses Jahr das erste Mal vielleicht Glück gehabt. Ne?
Ja, mal sehen. Vielleicht bleibt das ja noch ein paar Monate und dann haben wir das noch zu Muharram und haben den 10. Muharram auch Ruhe. Dann haben wir zwar aber auch keine schönen Veranstaltungen, aber dann haben wir zumindest die Ruhe am 10. Muharram und können in alleiniger Einkehr den Trauertag in Ruhe zumindest begehen.
Aber jetzt zurück zum Thema Messias in verschiedenen Religionen. Kannst du das doch mal erläutern? Also, das ist ein Judentum, Christentum und Islam.
Genau, die Juden haben doch auch sowas momentan. Jetzt, das ist ja zufälligerweise irgendwie 15. Schaban der Muslime, Karfreitag der Christen und Pessachfest oder so der Juden.
Ja, es ist schon ein Zufall, dass der Geburtstag Imam Mahdis damit aufeinander fällt. Aber dass Pessach und Ostern aufeinander fallen, also Karfreitag, also 3 Tage vor Ostern, das ist kein Zufall. Das ist halt geschichtlich so, zumindest laut christlicher Lehre, ich weiß nicht genau, wie wir da die Geschichte betrachten, dass die damaligen Juden und die Christen sagen, ja, er war ja einer aus dem jüdischen Volk, der Jesus, die sind zu Pessach, zu diesem heiligen oder höchsten jüdischen Fest, immer nach Jerusalem gezogen, aus dem ganzen Land. Und so tat das halt auch Isa alaihissalam. und hat dann im Zuge dessen sind dann die ganzen Ereignisse passiert, dass er am Donnerstagabend beim letzten Abendmahl sein Martyrium angekündigt hat, dass er am Karfreitag gekreuzigt wurde, 3 Tage später Ostern dann wieder auferstanden ist. Das ist ja alles im Zuge dessen. Deswegen ist es kein Zufall, dass Pessach und Karfreitag fast aufeinander liegen. Aber der Geburtstag Imam Mahdis a.s. Trifft sich zufällig damit. Und ja, auch die Juden erwarten ja den Erlöser. Nämlich im Prinzip auch den sie halt abgelehnt haben. In Person von Isa a.s. Und auch wir erwarten Isa a.s. zusammen mit Imam Mahdi. Er ist zumindest eine Identifikationsperson, die für alle drei abrahamitischen Religionen ein erwarteter Erlöser ist.
Ich fand es aber auch ein schöner Zufall dieses Jahr, dass alle gleichzeitig irgendwie das Gleiche feiern.
Ja, jetzt wurde schon erwähnt, da in der Türkei bei den Sunniten gibt es auch sowas, bei denen ist das aber am 14. Schaban so gewesen, dass sie dort ein. Beziehungsweise bei denen ist ein Tag vorher, 15. Schaban war bei denen ein Tag vorher, dass sie da auch, ich meine sogar ein Feiertag ist, aber bin ich unsicher, aber es ist ein heiliger Tag für die Sunniten. Ja. Ja, genau, richtig. Und da ist aber, soweit ich weiß, aber haben die da, glaube ich, da keinen Bezug auf den Messias sozusagen, sondern für die ist das nur so eine heilige Nacht, wo man um Vergebung bitten kann. Aber ich glaube, vielleicht ursprünglich war das natürlich, dass es an Imam Mahdi natürlich gemeint ist, aber ich glaube, das ist mittlerweile verloren gegangen.
Kandil, was ist das? Türkische Feiertag, was machen die da? Jetzt bin ich aus deine Frau kommt aus der Türkei, ne?
Ja, sie kommt aus Bremerhaven, aber ja.
Also auch Türkei.
Also das Türkei. Ist im Prinzip, ja. Genau, ja. Bremerhaven am Marmaram, ja. Genau. Das ist im Prinzip nicht nur ein Feiertag für die türkischen Sunniten, das ist eigentlich auch für alle Muslime ist der 15. Schaban ein Feiertag, nur die Türken nennen das halt, es ist eine von verschiedenen Kandil-Festen. Kandil bedeutet, glaube ich, im Türkischen sowas wie so eine Leuchte oder so eine Laterne, weil traditionell halt zu diesen Festen sind halt verschiedene Feste, ich glaube auch noch der irgendein Rajab-Tag und noch weitere, da werden halt diese die Straßen und die Moscheen halt mit so einer Leuchten geschmückt, die nennt man Kandil und entsprechend heißen diese Feste Kandil-Nächte. Und die begehen das gar nicht so unähnlich wie wir, halt mit viel Bittgebeten und Gebeten in der Nacht und am Abend und aber was Bruder Hassan sagte, es ist tatsächlich so, dass die haben da keinen Bezug zu Imam Mahdi. Es ist ja auch der Unterschied im Glauben an den Erlöser zwischen Sunniten und Schiiten, dass die Sunniten der Überzeugung sind, dass er noch nicht geboren wurde.
Ja. Ja, also der Gedanke an Erlösung ist eigentlich, wie wir gesehen haben, bei verschiedenen Religionen, verschiedenen Ansichten der Religionen, ich kann mir vorstellen, auch verschiedene Ansichten bei Evangelien und Katholiken und bei den Gruppen der Juden, dass es verschiedene Ansichten gibt. Aber eins ist klar, die Menschen sehnen sich nach einem Erlöser.
Ja, zum Thema Erlösung. Wo sind wir denn nun angekommen? Wir reden schon lange seit, keine Ahnung wie viele Jahren, Jahrzehnten, reden wir von Endzeit, dass wir in einer Endzeit leben. Aber können wir wirklich mit all diesen Ereignissen nun sagen, die Erlösung ist nah oder am nächsten? Ist nun die Zeit gekommen dafür oder ist die Zeit noch nicht reif? Und wird Imam Mahdi dann alleine erscheinen? Also ist das nur für uns Muslime oder ist es auch die Christen, die dabei sind?
Ja, also diese Fragen höre ich schon öfters und
da meint die Kinder krach, aber so ist das im Garten mit den Kindern, aber ist kein Problem. Ich glaube, man hört die Kinder nicht so. Die machen sowieso schöne Musik.
Ja, genau. Diese Frage, also ich habe jetzt in den letzten Tagen und Wochen einige Online-Veranstaltungen, Vorträge mir angehört und da kam oft das Thema mit, man möchte ja auch die Fragen kommen. Hier, ist es jetzt soweit? Was sind die Zeichen? Wie die Leute beschäftigen sich jetzt mehr als sonst? Was ich aber nicht jetzt so als wichtig empfinde, eher ist doch, was wie wir jetzt die Zeit nutzen können und nicht welche Zeichen es gibt, denke ich.
Also du meinst nicht so, wie es einige machen, die schauen sich zum Beispiel an, in einer Überlieferung heißt es, es wird ein Drittel der Menschen an einem Virus oder so sterben. ich glaube, weißer Tod oder sowas, sagt man, ne? Und glaubst du auch, dass einige glauben, jetzt Corona ist dieser Virus, der ein Drittel der Menschen tötet?
Nee, ich denke nicht. Also auch aus ganz nüchtern medizinischer Sicht nicht, also epidemiologischer Sicht. Das ist abzusehen, dass diese Krankheit zum einen sich nicht so krass ausbreiten wird, dass so viele Menschen befallen werden, und gleichzeitig ist sie nicht so tödlich, dass ein Drittel der Menschen dadurch ausgerottet werden. Was natürlich sein kann, das wissen wir nicht, ist, dass dieser Virus nochmal mutiert, so wie es halt vor 100 Jahren mit der spanischen Grippe gewesen ist, dass er halt nach einem halben oder dreiviertel Jahr wiederkam mit irgendeiner genetischen Mutation und dann halt viel tödlicher wurde. Aber das kann halt auch mit allen möglichen anderen Viren, oder müssen vielleicht keine Viren sein, dieser weiße Tod. Kann ja auch Bakterien oder irgendwelche anderen Keime sein.
Ich kann mir auch vorstellen, während der Zeit, das war ja vor 100 Jahren genau, ne, 1918, diese spanische Grippe. Übrigens, spanische Grippe, eigentlich müsste es heißen amerikanische Grippe, weil die wurde ja von den Amerikanern eigentlich eingeschleppt, weil sie ja so viel Logistik unterwegs haben, so viel Militär hin und her verschoben haben auf der ganzen Welt. Und nur die Spanier haben darüber berichtet, weil damals war Spanien nicht so in den Krieg involviert und hatte eine freiere Presse und hat das erwähnt. Und eigentlich ist es die amerikanische Grippe, könnte man so sagen, obwohl das Grippe hat ja keine Nationalität. Aber sagen wir mal, es ist so. Sagen wir mal, dieser Virus wäre so tödlich, müssten wir das Gefühl haben, die Endzeit ist gekommen, diese Überlieferungen, die wir hören, wie sehr viel Unheil auf dieser Welt, sehr viel Viren auf der Welt, ist es jetzt Zeit?
Also ich denke, es war so ein kleiner Vorgeschmack, dass man mehr an den Tod gedenkt. Es ist nicht falsch, wenn man sein Testament erneuert, dass man immer diesbezüglich sein Testament up-to-date hält.
Du hast richtig dein Testament up-to-date, also richtig nochmal aufgeschrieben. Hast du es schon geschrieben, jetzt schon?
Ja, also ich habe es mir wieder rausgepackt und nochmal aktualisiert, oder bin immer noch dabei sogar. Man hat ja auch mehr Zeit durch Kurzarbeit. Und wieso nicht den Tod gedenken? Die beste Andacht, das beste Gedenken ist das Gedenken des Todes, laut einem sehr heiligen Gelehrten, den wir haben. Und wo ist das Problem, wenn man das als Katastrophe sieht, aber nicht als, Weltuntergang? Ne? Man kann das als Katastrophe sehen, aber nicht als Weltuntergang.
Ja, viele Menschen haben auch jetzt in dieser Zeit, die jetzt nicht unbedingt was mit Religion, mit Spiritualität zu tun hatten, oft an Gespräche gehabt mit Tod oder Katastrophen, und viele meiner Kollegen, die ich kenne, die jetzt nicht so viel mit Religion zu tun haben, die sind so demütig geworden, was eigentlich gar nicht so schlecht ist, aber es kommt drauf an, auf die Situation. Wenn das wieder losgeht, dann ist wieder alles vergessen bestimmt, so wie ich die kenne, aber diese Demut tut eigentlich der Gesellschaft gar nicht mal so schlecht, ne?
Also wir haben...
Mach du ruhig, oder?
Okay, wir streiten gerade, wer dran soll. Okay. Ich habe gewonnen. Ja. Nein. Thema Handgeben. Wir haben das Thema Handgeben nun nicht mehr in den Medien. Das kommt gar nicht mehr vor, wird nicht mehr diskutiert. Die Leute werden nicht mehr gekündigt aufgrund Handgeben oder nicht Handgeben. Das heißt, es hat auch was Gutes hinterlassen, dieses Corona. Und andere Thematiken, wie zum Beispiel Prostitution, fällt weg, oder Thema Alkohol und Feierlichkeiten, an denen man nicht teilnehmen kann. Das fällt alles in den Bach. Wir können live, online, überall teilnehmen.
Es wurde ja auch diskutiert, dass dieses Thema Handgeben, dass man auch nach Corona darauf verzichten möchte, ne?
Das ist ein großer Segen für uns Muslime. Also Barake, Barake. Das ist beim Bewerbungsgespräch nicht mehr die Angst, na, wird da wieder eine Frauenbeauftragte sitzen, die einen dann grimmig anguckt, weil man aus religiösen Gründen die Hand nicht geben kann oder nicht. Ja, aber ich plane jetzt zwar keine Vorstellungsgespräche, aber wenn wieder eins anstehen sollte, ist das natürlich ein ganz großer Vorteil. Ich möchte gerne noch einen Punkt wieder aufgreifen, den Bruder Abbas eben genannt hat, dass das Ganze auch eine Vorbereitung für uns ist. Ja, bei dir piept's wohl, ja?
Ja. Feierabend.
Ach so, ja. genau, nämlich dass das Ganze mit dem Coronavirus auch eine Vorbereitung ist. Natürlich nicht nur persönlich, auch den Tod gedenken. Imam Khamenei hat auch gesagt, dass das auch so ein bisschen so eine Trockenübung oder eine Übung für uns ist. Weil wir befinden uns ja auch in einem Kampf. Ne? Und wenn der Erlöser kommt, der kommt ja nicht und zack, drückt dann Knopf und wir sind alle erlöst. Das wird ja ein Kampf sein, den jeder mitführen wird. werden muss. Also das, dann gibt es nicht mehr ein, ja gut, ich halte mich raus oder irgendwas. Das ist, jeder muss halt seine Rolle dann auch lernen mitzuspielen und ja, das ist auch eine Gelegenheit für uns, uns Gedanken zu machen, okay, wie vorbereitet bin ich darauf oder wie sehr eben nicht.
Wenn wir bei Thema Lösung sind, heißt das ja nicht, dass wir warten und nichts tun dabei, sondern so wie, ich habe mal jemanden gefragt, ich war arbeitslos, da habe ich ihn gefragt, den ich heute immer noch in der Runde habe, übrigens, wie ist das denn, wenn ich arbeitslos bin, was soll ich machen? Also das ist so hoffnungslos und so, was soll ich tun, ich fühle mich so inaktiv, meinte er, dann sei der beste Arbeitslose, ne? Der beste Arbeitssuchende. Das heißt, in allem, was man tut, soll man versuchen, das Beste rauszuholen. Und
noch ein Sofa rumkommen.
Das habe ich nicht gemeint. Nein, aber das bedeutet auch zum Beispiel, dass ich an mir noch mehr arbeite. Dass ich dann nicht mehr sündige, dass ich an meinen Sünden arbeite, dass ich die verringere, reduziere, soweit es geht. Dass ich meine Pflichten noch besser, noch bewusster erfülle. Und dann wird der Imam zu dir kommen. Nicht du musst ihn irgendwo suchen, sondern er wird zu dir kommen. Er wird anklopfen.
Ja, so sehr ich das schätze, dass Menschen jetzt in dieser Katastrophen-Krisenzeit, viele haben ja auch ihre Jobs irgendwie verloren oder teilweise das Geld eher wurde gemindert, weil wegen Kurzarbeit und sowas, ne? Und oder es ist, wenn jemand selbstständig war, hat er wirklich seinen Job verloren oder ist gefährdet halt, ne? Aber so sehr ich das schätze, dass wir jetzt darüber nachdenken, ist es nicht so, dass wir auch unabhängig von den Krisen, unabhängig von Corona, unabhängig von der Zeit, trotzdem dieses Gefühl haben sollten? Ist das nicht das Ideal, dass wir immer in diesem Zustand sind? Es ist sehr nah, diese Zeit, dass Imam Mahdi wiederkommt, ist sehr nah, wie wir in Dua al-Ahad jeden Morgen lesen, dass für die Gläubigen ist es, kann es ja jetzt sein. Die Erlösung ist nah. Der Erlöser kommt bald. Und für andere ist es so, ja, keine Ahnung, jetzt in meinem Leben bestimmt nicht. Also sehr fern. Ne? Ist dieses Gefühl eigentlich abhängig von den äußeren Bedingungen?
Also Hut ab, Bruder, dass du sagst, du schaffst das jeden Morgen, Dua al-Ahad zu lesen.
Nein, nicht ideal.
Ich bin froh, wenn ich jeden Morgen mein Gebet schaffe. Also du hast aber zwei, drei sehr schöne Sachen gesagt. Zum Beispiel Schätzen und Zeit. Wir haben jetzt Zeit. Und diese sollte man schätzen, selbst wenn ich weniger Geld habe. Aber es gibt eine Sache, die noch kostbarer ist als Geld, nämlich Zeit. Wir haben jetzt sehr viel Zeit mit der Familie. Wie wir diese aber gestalten, obliegt uns. Also was wir daraus machen, sehen wir jetzt jeden Tag. Wir könnten hingehen und die Kinder immer anpöbeln und schreien und keine Ahnung. Oder man macht irgendwas Kreatives mit denen. Man versucht mit denen Sachen zu machen, die man sich schon lange vorgenommen hat. Und nun hat man die Zeit und kann Dinge machen, die man schon lange sich vorgenommen hat, aber nicht dazu kam wirklich. Aufgrund dieser Zeitgeschichte.
Also ja, man kann ja, also du nutzt jetzt die Zeit und okay, du profitierst davon, aber wir wissen ja aus China, Berichte aus China, da hat es ja angefangen mit Corona, gibt es ganz viele Scheidungen, häusliche Gewalt nahm zu, obwohl ich gar nicht verstehen kann, warum drehen die Leute durch, wenn die zu Hause sind? Was machen sie denn am Wochenende oder an Feiertagen? Aber es gibt welche, die drehen durch, die schlagen ihre Frauen, die verprügeln ihre Kinder und das ist wohl jetzt vermehrt gekommen. Das heißt, einige können daraus lernen, einige genießen es so wie du, die Zeit, okay, jetzt habe ich mehr Zeit. Andere wiederum denken sich, okay, jetzt nach dieser Krise, jetzt kommt Imam Mahdi auf jeden Fall. Obwohl sie vorher irgendwie nie an Imam Mahdi gedacht haben.
Nur ganz kurz, fairerweise muss man sagen, gerade in den großen Städten in China, in Wuhan jetzt zum Beispiel, die haben keine großen Wohnungen, wohnen sowieso in einem riesigen Hochhaus, sitzen aufeinander. Das ist nicht so einfach wie in einer größeren Wohnung hier in Deutschland. Also. Und dann stell dir vor, du hast das ganze Haus voller Chinesen. Die Chinesen haben das.
Ja. Nee, auch in Berlin. Irgend so ein Nachbar hat sich beschwert, weil die Kinder sind ja eingesperrt in Berlin. Weißt du, kein Balkon, hast eine kleine Wohnung. Kinder toben dann halt. Die wollen sich ja irgendwie austoben, dürfen ja nicht so raus. Spielplatz ist verboten. Und dann beschweren sich auch noch die Nachbarn. Das haben die Chinesen bestimmt nicht. Aber hier in Deutschland gibt es diese Nachbarn, die dann die Polizei anrufen und sagen, hier, die toben zu viel. Ne? Das ist der Nachteil. Aber ihr seid sehr klug, indem ihr diese Frage immer wieder umschweift. Müssen wir jetzt, ja, ich kriege noch, müssen wir jetzt noch mehr das Gefühl haben, Imam Mahdis Wiedererscheinen ist näher oder nicht?
So, damit wir jetzt direkt mal Hammer mit Nadel und Nadel mit Hammer treffen. Es ist so, die Erlösung, die Zeit dafür war schon immer da, war schon immer gegeben. Ja, Zeit der Erlösung war schon immer da. Ob jetzt vor 20 Jahren oder vor 50 Jahren. Der Imam wartet nicht auf uns. Er wird kommen. Ob mit uns oder ohne uns. Ob mit meinen Sünden oder mit meinen tollen Taten oder ohne meinen tollen Taten. Dabei, keine meiner Tat ist toll, aber ich erwähne das nur so. Es liegt wirklich nicht an uns. Wir dürfen uns glücklich schätzen, wenn wir überhaupt die Ehre bekommen, Allahs Gnade bekommen, dass wir dabei sein dürfen auf diesem Schiff. Das wäre eine große Gnade von Allah. Und was wir tun können, ist natürlich diese Taten, diese Pflichten und Fernbleiben von Sünden. Aber wir dürfen niemals denken, dass es beeinflusst den Suhur, die Wiedererscheinung. Also meine Taten, meine unwichtigen Taten beeinflussen nicht den Suhur, sondern es macht uns, es gibt uns das Gefühl, dass wir bereit sind, dass wir uns näher fühlen an den Imam. Es geht um dieses Gefühl.
Also du meinst, es gibt eine Zeit, da wird der Imam kommen, egal was sie machen.
Ja, du meinst es bestimmt nicht so, Bruder, aber es kann dann so aufgefasst werden, ja, okay, er wartet eh nicht auf uns, dann es gibt eine Zeit und dann ist das, dann ja, spielt das ja keine Rolle für mich, dann ist ja egal, was ich tue. Du hast es natürlich weiter ausgeführt und gesagt, nein, aber zumindest ich muss dieses Gefühl haben. Aber ich bin jetzt, Gott weiß, weit davon entfernt, ein Gelehrter zu sein, aber ich denke schon, dass er gewissermaßen auf eine Generation wartet, die diese Bereitschaft mit sich bringt. Ne? Das heißt schon, er wartet doch schon auf uns, glaube ich. Und diese ganzen Ereignisse, die passieren, es ist ja jetzt nicht nur Corona, 2020 gab es ja schon noch viel mehr Ereignisse. Es gab das Martyrium von General Qasem Soleimani und die ja, noch weitere Entwicklungen weltweit, die ich jetzt nicht alle ausführen brauche. Und es passieren immer wieder Dinge und das sind Sachen, die die Generation sozusagen schleifen und veredeln und formen, beziehungsweise ihr die Gelegenheit dazu geben, das zu tun, das mit sich selber zu tun. Und wenn wir irgendwann soweit sind, wir oder wahrscheinlich eher unsere Nachkommen, dann dann ist auch die Bedingung erfüllt und ich denke schon, dass er gewissermaßen auf uns wartet, doch.
Also im Buch von Imam Khamenei, der 250-jährige Mensch, lese ich zurzeit, da erwähnt er auch was Schönes. Er sagt, jeder Imam war der Erlöser. Es ist nicht so, dass jetzt alle Imame darauf hingearbeitet haben, es wird Imam Mahdi gegeben, der 12. von uns, sondern jeder dieser Imame hat gesagt, ich bin der Erlöser. Nur die Leute haben gesagt, okay, kann ja nicht sein, oder haben gewartet auf den nächsten. Und aber jeder dieser Imame wäre der Erlöser, der hätte diese Welt umgeändert. Und das heißt, die Menschen waren noch nicht bereit. Und ich weiß, du meinst das nicht so, aber es kommt natürlich so rüber aufgrund unserer Sprache, die wir verwenden. Ihr wisst ja, Bruder Yahweh sagt in jedem, fast jeden Vortrag zweimal, Allah braucht uns nicht. Das ist dieses Bescheidensein aufgrund seiner Taten, nicht zu glauben, ja, ohne mich geht es nicht. Aber dennoch haben wir schon einen Einfluss darauf, würde ich mal sagen, wie das Schicksal dieser Welt funktioniert. Ja. Ihr wisst ja, es gibt ja Schicksal. Ich habe vor kurzem, es gibt ja so einen Telegram-Kanal, der postet immer so Aussprüche von Imam Khamenei. Und erst vor ein paar Wochen erst hat Imam Khamenei so ein Zitat gehabt, habe ich gelesen. Und zwar geht es darum, er sagt, es gibt ein festes Schicksal. Gott hat festgeschrieben, wann du das und das erleben wirst, wann du sterben wirst, keine Ahnung. Aber wir können dieses Schicksal beeinflussen. Das ist das Einzige, was uns unterscheidet von anderen Religionen oder anderen Ansichten. Und zwar, das Dua kann dein Schicksal verändern. Wir wissen ja, 15. Schaban wird Laylatul Qadr als Laylatul Qadr bezeichnet oder Laylatul Qadr im Monat Ramadan, die Nacht der Bestimmung. Da ändert sich dein Schicksal. Das heißt, wir können schon festgeschriebene Sachen ändern. Und wir können auch schon etwas beeinflussen. Weil sonst wäre es ja, ich nenne es mal langweilig. Das Leben wäre ja langweilig, wenn wir sowieso nichts bestimmen könnten. Wenn wir jetzt gut oder schlecht handeln, es würde ja eh keinen Einfluss haben. Das wäre dann nicht so, ich versuche jetzt trotzdem
Freiheit. Dann wäre der Mensch ja nicht frei. Dann hätten wir uns auch nicht die Gnade verdient, die wir ja anstreben. Weil wenn wir eh dazu gezwungen werden, das zu tun, was eh schon festgeschrieben ist, dann ist das ja gar kein Verdienst mehr. Und dann hatten wir auch nicht die Freiheit, uns dazu zu entscheiden, zu kämpfen, also eine Anstrengung durchzuführen. Und dann können wir auch nicht diese, wie Bruder Jawus es immer sagt, höchste Stufe der Liebe erklimmen.
Ich glaube, wir leben in einer Zeit, in der man durch den Softwar, den Weichen Krieg, versucht, das einzelne menschliche Individuum als unbedeutend darzustellen. Das heißt, seine ganze Aktivität hat eh nichts zu sagen. Er ist auch nur alleine, er ist nur einer. Aber wir wissen ganz genau durch diese Erlösungsgedanken, es wird einer kommen, es wird ja nur einer kommen, ne? Er wird die ganze Welt verändern. Und ich glaube, durch Coronavirus wurde vieles klar, ne? Wie viel geändert wurde, wie viele Demonstrationen, Petitionen, irgendwelche Aktionen hätten wir gebraucht, um Deutschland dazu zu bringen, sein Gesundheitswesen nicht mehr so stark zu privatisieren. Und dass der Staat heutzutage auch selber an den Kosten beteiligt wird und sich Pflegebetten sozusagen selber finanziert, oder dass die bestimmten Hygienematerialien wie Masken und Desinfektionsmittel vom Staat selber hergestellt werden, ne? Das wäre früher nie denkbar gewesen. Der Staat muss sich raushalten. Das sind solche Dinge, die sind im Iran normal, ne? Und ihr wisst ja, dieses Coronavirus ist eigentlich ein Virus ist ja gefährlich nur für Leute mit Vorerkrankungen, aber auch für Gesundheitssysteme mit Vorerkrankungen. Iran im Verhältnis Iran zu Deutschland, ist es ähnlich. Ne? Es gibt ja ähnliche Fälle, ähnliche Tote, obwohl Iran ärmeres Land ist, unter Sanktionen. Aber trotzdem haben die es geschafft, weil ihr Gesundheitssystem nicht so stark privatisiert ist wie in Deutschland. Da wurde so viel gespart. Dieser Spahn hier, dieser Gesundheitsminister, bevor Corona kam, der jetzt ein so tut, als ob er der Retter ist, er hat das so weit gebracht, dass wir sowas brauchen, ja, wie...
Moment, also da spricht der arrogante Deutsche gerade in dir. Ne, die Spanier, diese Südeuropäer, die Deutschland, vor allem Deutschland, hat das zusammen mit der EU-Troika so vorangetrieben, zumindest in Griechenland, aber haben halt auch denselben Druck dann auf Spanien und Italien und andere europäische Länder ausgeübt, ihre Gesundheitssysteme zu privatisieren, abzubauen an staatlichen Kapazitäten, um halt staatlich liquider zu werden, ne? Um halt die finanzpolitischen Vorgaben, sage ich jetzt mal einfach allgemein, der Europäischen Union einzuhalten und der Eurozone. Und jetzt kommt da so der Teutone Hasan Mohsen an und sagt, ja, aber diese Spanier haben das alles kaputt gespart und jetzt stellen sie sich da... Naja, die Deutschen haben da auch mit Druck ausgeübt, damit die das kaputt sparen.
Natürlich, das ist ja ein deutsches Modell. Wir Deutschen bestimmen eigentlich, wie es in Europa weitergeht. Alle Katastrophen, Griechenland, Italien und Spanien, Einfluss. Wir sind in der Mitte Europas. Wir können immer sagen, die Außengrenzen Europas müssen geschützt werden. Warum macht ihr das nicht? Und wir sind in der Mitte, wir sind geschützt. Ne? Ihr wisst ja das mit diesen Asylverfahren. Ne? Weil die Leute, wenn sie in Europa kommen, in das erste Land Europas, was sie kommen, müssen sie Asyl beantragen. Wer kommt schon in das erste Land in Deutschland an? Keiner. Also deswegen haben wir groß zu sprechen. Aber darum geht es ja, dass dieses Gesundheitssystem kaputt gemacht wurde. Momentan versucht man das wieder zu reparieren mit staatlichen Mitteln. Ja, was früher nicht möglich wäre. Das heißt, man bräuchte nur einen kleinen Virus, den man nicht mal sehen kann, und der verändert viele Dinge. Das ist nur so ein kleines Beispiel, ein politisches Ziel, was wir verfolgen. Was immer macht, die mit einem Schnipser machen wird, was so ein Coronavirus ja schafft. Das heißt, so ein Mini-Virus kann viel erreichen. Warum dann nicht so ein Imam, der eine totale Beziehung zu Gott hat? Haben wir bei Imam Khomeini auch gesehen. So ein Mensch, der sich total Gott unterwirft, der ist einfach... Der kann nur gestalten, weil Gott ist ja gestaltet, er kann nur gestalten. Und für uns hieße es, und das ist immer was falsch verstanden wird, Gott noch mehr anzuschließen, noch mehr Spiritualität zu haben, was aber viele dann verwechseln mit, zieh dich zurück in dein Kämmerlein und lass die Welt mal sein, indem du einfach nur betest und dann wirst du schon alles ändern. Ne? Dieser Widerspruch ist bei vielen zu sehen.
Es ist aber auch schwierig. Es ist halt wirklich so ein schmaler Grat zwischen der Hoffnungslosigkeit, ach, ich kann doch eh nichts ändern, und der Arroganz, ja, nur durch mich. Ne? Wäre ich nicht, dann was würden die ohne mich alles tun? Ne? Und das sind zwei negative Enden, und im Prinzip ist das steht das da drüber, mittig irgendwo da drüber, die Wahrheit. Ja, Gott braucht mich nicht, und weil Gott mich nicht braucht, braucht Imam Mahdi mich auch nicht, und auch Imam Khamenei braucht mich nicht, und das ist halt immer weiter die Imamkette, und gleichzeitig habe ich nicht zu denken, ach, ich kann doch eh nichts ändern. Doch, ich kann zumindest einen Menschen befreien, und das bin ich selber. Und wenn Gott mir die Gnade gibt, halt noch anderweitig an der Welt zum Guten mitgestalten.
Ja, also zum Befreien, das ist ein gutes Stichwort, weil wir müssen erstmal versuchen, uns selbst zu befreien. Und wie du schon richtig gesagt hast, Allah braucht uns nicht, der Imam braucht uns nicht, der Prophet braucht uns nicht. Aber wir brauchen Allah, wir brauchen die Ahlul Bayt, wir brauchen den Erlöser. Wir brauchen den Isa, der uns hier in Europa anführt. Und das ist genau das Stichwort, was ich sagen wollte. Wir sind diejenigen, also ich kleiner Abt, ich kleiner Diener, bin derjenige, der den Imam am meisten braucht.
Nee, also dieser Widerspruch zwischen, das hast du schon erwähnt, Mahmoud. Das heißt, einmal denkt man, wenn ich das nicht mache, wer soll das machen? So, man glaubt sich dann, wie heißt das, die Friedhöfe sind voller Gräber von Menschen, die sich unentbehrlich hielten. Ne? Wenn du stirbst, keiner, ein, zwei Jahre, okay, und dann vergisst man dich, ne? Egal wie toll du bist. Also es sei denn, du bist wirklich eine hohe Persönlichkeit, aber das ist ganz wenig in der Menschheit so. Ne? Also unser Eins wird eh vergessen. So, das heißt, dieser eine Gedanke erstmal, ohne mich geht es nicht. Und zweitens, dieser Gedanke, ach, was soll ich schon bewirken? Dieser Widerspruch. Ich glaube, Bruder Yavuz hat eine schöne Lösung von diesem Konflikt, indem er sagt, Dankbarkeit ist die Lösung. Indem man dankbar ist, dass man aktiv sein kann, dass man irgendetwas bewirken kann, sei es bei der Familie, sei es in der Gemeinde, dass man irgendetwas überhaupt bewirken kann, dass man dankbar ist dafür, dann kommt man nicht in den Gedanken, in denen uns Shaitan gerne führen will, du bist so toll. Nee, du bist nicht so toll. Danke Gott, dass ich das machen durfte. Es ist eine Gnade von dir, und das ist wiederum der Lohn für meine Taten, dass ich das überhaupt machen durfte, anstatt jetzt, man macht etwas, man denkt, ah, das ist, damit habe ich mir das Paradies verdient. Nein, entweder ist diese Tat das Paradies, oder du denkst dir, okay, ich mache jetzt einen Handel, ich mache jetzt etwas und dann bekomme ich etwas. Oder man denkt, okay, diese Tat an sich, das ist der Genuss auf dieser Erde und im Jenseits. Genauso schlechte Taten wären dann, das wäre schon die Strafe.
Ja.
Ein Jahr ist gut.
Oder danke. Danke, wir sollen dankbar sein.
Ja. Alhamdulillah, habe ich euch überzeugt. Alhamdulillah.
Nee, das ohne ist, dich hätte das nicht geklappt.
Genau. Das ist gar nicht mal so einfach, natürlich. Trotzdem realistisch zu sein, zu wissen, okay, jetzt so zu tun, als hätte man jetzt die Welt verändert, als hätte man irgendwas geändert, und trotzdem weiterhin motiviert zu sein, weiterzumachen. Und ich glaube, Bruder Yavuz hat diese Lösung schon gebracht, indem man dankbar ist für die Tat, die man verspürt, dass man das machen durfte.
Also vom Verständnis her, dass wir Khalifatullah sein können auf Erden, kann man auch dankbar sein, dass man eine Verantwortung übernehmen darf. Das heißt nicht, dass man dann eine Machtstellung natürlich dann ausbeutet oder ausnutzt und nicht dankbar ist dabei, sondern man sollte auch, wenn man eine Verantwortung übernimmt, dankbar bleiben, weil du das für Allah tun darfst. Also du darfst bei diesem Projekt des Paradieses, also dieses Projekt, was du erwähnt hast, Projekt Paradies, schon auf Erden, darf man auch weiter fortführen, also mitwirken an diesem Projekt. Wenn du die Ahlul Bayt unterstützt, wie in diesem Buch 250-jähriger Mensch, wenn du da mitwirken darfst, ist das schon eine große Dankbarkeit, die in uns angeregt werden sollte.
Gut, also wir haben jetzt besprochen, dass es in anderen Religionen auch Erlösergedanken gibt, dass die ganze Menschheit irgendwo nach Erlösung strebt oder Erlösung erwartet, und dass wir auch Teil dieser Erlösung sein können, ne, dass wir nicht unbedingt unbeteiligt sind, fasse ich mal zusammen, dass wir doch schon beteiligt sind, aber wir sollen nicht glauben, dass wir irgendwas reißen jetzt, dass wir jetzt irgendwie.
Ich sag nichts mehr, außer mit meinem Anwalt. Ich sag nichts anderes mehr.
Ja, dann holen wir deinen Anwalt mal dazu.
Ihr wart alle gegen mich gerade in diesem Plenum.
Tja.
Außer Hassan. Der andere Hassan.
Der hat sie enthalten.
Für die Zuhörer, wir haben zwei Hassans hier. Das hätten wir vielleicht am Anfang sagen müssen.
Unsere Fans wissen das schon. Ja,
man kann nie genug Hassan haben, ne?
Ja. Gut. Zwei Fanclubs. Einen für den Hassan.
Dann bedanke ich mich für die Runde. Ja. Etwas unnormal im Garten, aber ich hoffe, ohne diese Corona-Beschränkung könnten wir vernünftig im Studio sein, aber so ist es halt. Und dann schließen wir unser Plenum mit einem Salawat. Allahumma salli ala Muhammad.